Deutschlandfunk. Systemfragen.
So klingt es in vielen Innenstädten. Aber so geht es auch. Großstädte versuchen, Autos aus den Zentren zu holen, Wohnstraßen zu begrünen, lebenswerter zu machen, Stadtviertel klimaresilienter. Das sorgt aber oft für lauten Protest oder sogar Klagen von Bürgern vor Gericht. Warum ist das so und wie nimmt man möglichst alle Beteiligten mit? Anwohnerinnen, Handwerker, Geschäftsleute? Das ist Thema dieser Folge. Ich bin Till Opitz. Willkommen. Egal ob Köln, Berlin oder München, wenn die Städte Poller aufstellen, Parkplätze ersetzen durch Grün- oder Kaffeesitzplätze, dann hagelt es oft Kritik. Meistens von Geschäftsleuten oder von Anwohnenden, die sich übergangen fühlen. Exemplarisch hat sich Robert Fischmann so einen Konflikt in München angeschaut, in der Weißenburger Straße.
Die Weißenburger Straße liegt zwischen Innenstadt und Münchner Ostbahnhof. Früher war dieser Stadtteil Haidhausen ein Arbeiter- und Handwerkerviertel. Heute ist er weitgehend gentrifiziert. Hohe Mieten in schick restaurierten Gründerzeit-Altbauten, dazu Cafés und Bars. Dennoch haben sich einige kleine inhabergeführte Geschäfte gehalten. Darunter die Modeboutique von Trixi Obermeier. Sie fürchtet um ihren Laden.
Braucht man bloß rausschauen, da ist ja kein Mensch unterwegs. Es ist einfach nichts mehr los.
Sie hält nichts von einer Fußgängerzone in der Straße.
Weil die Stadt München ist eh pleite. Kostet wieder ein paar Millionen, wenn kein Geld da ist. Ist ganz einfach.
Eine Freundin und Kundin, die gerade in den Laden gekommen ist, pflichtet ihr bei. Verblassende Farben auf der Straße vor dem Laden erinnern an ein Kunstprojekt im Rahmen eines Verkehrsversuchs.
Weil es für die Geschäftsleute nicht geht, weil diese Farben, die man da auf den Gehwegen hat und auf der Straße hat, Kinderspielplätze haben wir viele in der Stadt. Brauchen wir die jetzt auch noch? Haben wir dafür Gelder dafür, dass wir Straßen zu Spielplätzen machen? Die Spielplätze müssen auch erhalten werden.
Ein Jahr lang war die Weißenburger Straße Testgebiet. Nur Lieferanten und Anwohner durften mit Autos und Lkw in die Straße fahren. Und das nur vormittags. Den Rest der Zeit war der Straßenraum Passanten und Radfahrenden vorbehalten. Georg Dunkel hat den Versuch mitbetreut. Er leitet das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München, ist also der Chef der Münchner Verkehrsplanung. Seine Bilanz?
Eine Haupterfahrung für mich ist, es ist wahnsinnig emotional. Jede Veränderung, die wir im öffentlichen Raum vornehmen, führt zu brutalen Emotionen. In alle Richtungen schlägt das Pendel aus.
Die einen fürchten das aus für den Handel. Andere hätten am liebsten gar keine Autos mehr im Viertel.
Wir versuchen, gute Wege der Kommunikation zu finden, lernen da aber auch immer wieder dazu. Darf ein politisches Gremium schon vorab entscheiden, was passiert? Oder muss der Bürger und der Gewerbetreibende auch über das Wie nochmal mitdenken und mitreden dürfen? Das ist vor allen Dingen bei der Weißenburger Straße jetzt, glaube ich, eine Lessons learned.
Heißt, wenn Leute das Gefühl haben, sie werden vor vollendete Tatsachen gestellt, reagieren sie mit Abwehr. Oder sie verklagen die Stadt. So hat ein Anwohner einer anderen Straße einen ähnlichen Verkehrsversuch in der Münchner Kolumbusstraße vorzeitig zu Fall gebracht. Deshalb sind Kommunikation und Zeitplan entscheidend.
Die größte Verbesserung schaffen wir, wenn es uns gelingt, mit den jeweiligen Zielgruppen zum richtigen Zeitpunkt gut zu kommunizieren. Das ist das A und O. Weil ich glaube, dann können sich auch viele Klagen vermeiden lassen, dass ich auf die Anliegen frühzeitig eingehen kann. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gerade bei der Kolumbusstraße gemacht haben. Die Klage lief noch parallel, aber mit dem Kläger gab es in der zweiten Halbzeit eigentlich einen guten Austausch. Er hat sich auch eingebracht, wie die Straße und dass das Projekt sich weiterentwickeln könnte.
Reine Infoveranstaltungen allein reichen nicht aus, um Anwohner und Gewerbetreibende zu überzeugen. Viele haben nicht die Zeit, solche Veranstaltungen zu besuchen. Daher müssen die Vertreter der Stadt direkt auf die Leute zugehen.
Um auch im Vorfeld schon die Ängste alle zu kennen, das erhöht auch den Aufwand. Aber vielleicht am Ende, weil der Prozess dann mit etwas weniger Emotionen vonstatten geht, von den Gesamtressourcen vielleicht doch nicht höher. Aber wir müssen am Anfang sehr, sehr viel reinstecken.
Die Innenstädte ersticken im Autoverkehr. In Zeiten des Klimawandels und zunehmender Hitzewellen braucht es mehr Grün, Schatten, Sitzgelegenheiten und sanfte Mobilität. Im Sommer heizen Autos und blanker Asphalt Straßen bis auf 60 Grad auf. Unter Bäumen bleibt es dagegen deutlich kühler. Solche Veränderungen funktionieren allerdings nur, wenn sie die Bedürfnisse aller Betroffenen berücksichtigen.
Wir bauen immer mehr sogenannte 3L-Zonen, Laden, Liefern, Leisten. Das heißt, die Handwerker können diese Plätze auch nutzen.
Doch nur als ein Baustein, damit ein Branchenmix erhalten bleibt. Weil am Ende will es die Stadt den Menschen leicht machen, Alternativen zum Auto zu nutzen, nachhaltig umzusteigen.
Carsharing wird bei uns gerade ausgebaut, das ist Teil der gesamten Strategie. Bikesharing werden wir ein neues regionales System noch im Laufe des Jahres bekommen. Wenn es uns gelingt, die Anzahl der zugelassenen PKWs nicht mehr weiter zu steigern, im Idealfall auch zurückzufahren, dann bekommen wir das Problem insgesamt, glaube ich, auch gelöst.
Denn oft geht es um Ängste. Viele Anwohner und kleine Geschäftsleute fürchten steigende Mieten, wenn ihre Straße verkehrsberuhigt oder autofrei wird. So sagt auch Georg Dunkel, dass die
Umwandlung in die Fußgängerzone hat zu höheren Fußgängerfrequenzen geführt, hat auch nachweislich die Umsätze erhöht, sorgt aber auch für steigende Mieten.
Einerseits profitieren die meisten Einzelhändler von der Verkehrsberuhigung. Gleichzeitig könnte die Aufwertung Gentrifizierungs- und Verdrängungseffekte noch verstärken. Florian wohnt in der Weißenburger Straße. Seinen ganzen Namen möchte er nicht nennen. Er plädiert für eine sachliche Debatte.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, der Kunde möchte mit seinem Auto irgendwas transportieren, kann man ja einen Service anbieten und sagen, okay, ich bringe Ihnen hier das kleine Paketchen auch gerne so mal zum Pariser Platz vor oder habe einen Mehrwert, den ich noch biete, dadurch irgendwie verweilen im Geschäft, einen gemütlichen Kaffee trinken, währenddessen der Mitarbeiter das Paket vorbereitet und dann schnell mitgeht.
Isabel Schmid sieht das ähnlich. Sie ist mit ihrem Geschäft für fair gehandelte Mode, überwiegend aus Biostoffen, vor einem Jahr in die Weißenburger Straße gezogen, gerade wegen der Fußgängerzone und der Laufkundschaft.
Menschen haben Zeit, irgendwie durch die Straße zu gehen. Die Schaufenster werden wahrgenommen. Ich bin sehr zufrieden. Alles, was wir hier verkaufen, wurde fair und nachhaltig produziert, so ressourcenschonend wie möglich.
Nebenan leitet Melanie Ottens ein italienisches Feinkostgeschäft. Im Café serviert sie Antipasti, Suppe und andere italienische Gerichte.
Unsere Erfahrung ist, dass viel, viel mehr Leute mit einer Ruhe durch die Straße gehen. Für uns ist das positiv, weil viel mehr Leute auch sich Zeit nehmen, um reinzukommen. Und es werden viel mehr Aperol Spritz und ein Cappuccino draußen getrunken, weil es mehr Spaß macht, in der Straße hier zu sitzen.
Die Lebensqualität sei deutlich gestiegen, sagt sie.
Der Cappuccini-Verkauf hat sich verdreifacht und auch andere Sachen, weil es kommen viel, viel mehr Leute und zwar auch Heidhauser, die uns noch gar nicht kannten vorher. Die haben jetzt mehr Zeit zum Schlendern und gucken doch tatsächlich mit offenen Augen, was ist rechts und links, weil eine Fußgängerzone entschleunigt.
Sie hat den Eindruck, dass viele heute wohlwollender auf das Projekt schauen.
Die Stimmung am Anfang war sehr negativ und ich habe mich auch geweigert, mit Kunden darüber zu sprechen, weil ich einfach gedacht habe, es kann doch alles nicht so negativ sein. Schaut euch diese schönen Blumenpötte an, die sind kunterbunt. Und mittlerweile muss ich sagen, sind die, die ganz laut waren und voll dagegen, sind jetzt ganz ruhig.
Nach dem Verkehrsversuch befragt die Stadtverwaltung diesen Sommer Anwohner und Anliegerinnen per Fragebögen. Das Mobilitätsreferat wird die Fragebögen auswerten. Der Stadtrat muss dann entscheiden, wie es mit der Weißenburger Straße weitergeht.
Es braucht gute Kommunikation und Dazulernbereitschaft der Verwaltung. Das haben wir eben in der Reportage über den Verkehrsversuch Weißenburger Straße gehört. Uta Bauer, die berät Kommunen bei genau solchen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Die Diplom-Geografin forscht am Deutschen Institut für Urbanistik seit langem zu dem Thema und ich habe sie gefragt, welche Ecken, welche Straßen in der Stadt sich für Verkehrsberuhigung überhaupt gut eignen.
Ja, man kann schon sagen, dass dort, wo viele Menschen wohnen, ist es sehr wichtig, eben auch Aufenthaltsflächen im öffentlichen Raum bereitzustellen. Viele Städte sind auch unterversorgt mit Grünflächen. Das ist eine Möglichkeit, auch Hitzeinseln zu vermeiden, mehr Bäume zu pflanzen. Straßen vor Schulen sind eine sehr geeignete Maßnahme oder mischgenutzte Straßen, also dort, wo Geschäfte sind, wo Leute wohnen, wo den ganzen Tag über Menschen sich aufhalten.
Sie haben gerade schon den Einzelhandel angesprochen. Von dieser Seite gibt es ja oft erstmal Ängste oder zumindest auch Kritik. Vielleicht gehen dann die Umsätze zurück. Inwiefern ist dieser Einzelhandel, dieses Thema Geschäftsmodelle, die in solchen Straßen vielleicht existieren, so der Knackpunkt?
Ja, ich finde, das ist nicht der Knackpunkt. Nur die Einzelhändler sind eine Gruppe, die in den letzten 10, 20 Jahren enorm an Umsatz einbußen oder unter Umsatzeinbußen leiden und denen die wirtschaftliche Grundlage wegbricht. Das geschieht aber weniger aufgrund der Parkplätze oder der fehlenden Autoerreichbarkeit, sondern in der Regel online, ne? Über Onlinehandel und Personal fehlt auch vielfach. So kleinere Geschäfte haben das Nachfolgeproblem. Also es ist ein Mix aus verschiedenen Gründen. Und wenn dann noch Parkplätze vor der Tür wegfallen, dann kriegen die natürlich auch ein bisschen Angst. Und diese Angst muss man auch ernst nehmen. Also das ist ganz wichtig, auch gut im Gespräch zu sein.
Und wie gelingt das, dass ich Anwohnerinnen und Anwohner den Einzelhandel vielleicht auch mitnehme? Also was sind so Formate, mit denen Städte die Leute mitnehmen können? Ist es eine Hotline? Ist es ein Fest, bei dem erstmal informiert wird, was überhaupt geplant ist?
Das Beste ist, wenn man viele Formate einsetzt, weil mit einem Format wird man nicht alle Gruppen erreichen können. Das heißt, Online-Formate eignen sich gut für junge Leute. Hotlines sind wichtig für auch gerade ältere Menschen, die sich vielleicht nicht mehr so gut bewegen können, aber trotzdem ihre Meinung loswerden wollen. Feste sind für Familien eine gute Gelegenheit oder auch vor Ort mit der Verwaltung ins Gespräch zu kommen. Also da sollte man ganz unterschiedliche Methoden anwenden und wichtig ist aus der Forschung nochmal zu erwähnen, dass das Erwartungsmanagement sehr wichtig ist, also klar zu kommunizieren, an was können sich die Leute beteiligen. Können sie die Maßnahme insgesamt in Frage stellen oder geht es darum, wie es gemacht werden soll?
Wie die Bänke aussehen, ob da Bäume hinkommen oder Büsche,
genau.
Sowas.
Ja, also ich glaube, da kennen sich auch Leute, die dort wohnen, manchmal besser aus als die Verwaltung. Und dieses Erwartungsmanagement ist unheimlich wichtig, um Frustration zu vermeiden. Und das ist auch gerade mit Einzelhändlern wichtig zu kommunizieren, wo welche Maßnahmen schon gesetzt sind. Oder auch an welchen Stellen aber Lieferzonen den Einzelhändlern ja das Geschäft auch sichert. Das ist im Einzelfall ganz unterschiedlich. Ja.
Ich kann aus meinem privaten Umfeld berichten, so ein bisschen aus Köln-Deutz, da habe ich das miterlebt, dass es dann so zwei Initiativen gibt, so eine Lagerbildung. Da ging es auch um eine autofreie Deutzer Freiheit, also eine Fußgängerzone, die da entstanden ist mit sehr vielen Geschäften, Cafés. Und man hatte so einen Eindruck, man hörte nur noch diese, wir brauchen noch mehr Grün und alle Autos weg. Und gleichzeitig gab es die, nein, wir gehen alle ein im Einzelhandel. Also es war so eine Lagerbildung, wo ich das Gefühl habe, es war gar keine differenzierte Debatte möglich. Wie kann man sowas verhindern oder kann man das überhaupt nicht verhindern?
Ja, das ist so eine Entwicklung unserer Zeit, glaube ich, dass unheimlich viel sehr emotional diskutiert wird und Argumente kaum noch sachlich ausgetauscht werden, also dass die Stimmung gleich sehr aufgeheizt ist. Man kann das ein Stück weit verhindern, zum Beispiel wenn man eine Bürgerversammlung macht, am Eingangsbereich ein Stimmungsbild einholen. Sind sie grundsätzlich dafür, dagegen? Was stört sie am meisten? Um den leisen Stimmen, die ja häufig sich in solchen Prozessen gar nicht so doll äußern, denen eine Stimme zu verleihen. Also man kann auch methodisch eine Menge machen, so dass deutlich wird, die Mehrheit ist eigentlich dafür oder die Mehrheit ist vielleicht dagegen und auch erfahren, ob die lauten Stimmen, die Gegner, vielleicht die Minderheit sind.
Ich kann mir vorstellen, ein Café, das dann vielleicht auch mehr Plätze hat zum Verweilen, was von Laufkundschaft lebt, die dort auch in der Nähe wohnt, dass die das eher begrüßen, aber vielleicht der alteingesessene Fliesenhändler sagt, naja, aber meine Leute müssen ja parken können und so weiter. Also ist das auch nochmal eine Art, welcher Einzelhandel da vor Ort ist?
Ja, aus den Studien, die wir ausgewertet haben, ist schon deutlich, dass die Gastronomie besonders profitiert. Allerdings der Einzelhandel auch. Der Einzelhandel profitiert ja auch von Menschen, die sich vor Ort aufhalten, die überhaupt das Geschäft wahrnehmen.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass es im Sommer auch eine höhere Akzeptanz hat, wenn man sagt, wir begrünen das, wir nehmen hier Autos raus, Aufenthaltsqualität, das Ganze kühlt vielleicht auch ab durch Büsche, durch Bäume. Aber wie ist das eigentlich, kriegt man das auch so hin, dass es auch in kälteren Jahreszeiten, im Winter, im Herbst angenommen wird?
Ja, ist ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Viele auch probeweise eingerichtete Verkehrsberuhigungsmaßnahmen werden lange geplant. Die Planung dauert in der Regel länger, als man das ursprünglich angenommen hat. Tragischerweise werden sie meistens in einer Jahreszeit eröffnet, wo dann eben sich kaum einer auf der Straße aufhält, nämlich im Herbst, Winter. Der Zeitpunkt ist sehr wichtig. Gleichzeitig sind aber Begrünungsmaßnahmen ja auch nicht gleich am Anfang so toll, dass man sagt, Mensch, hier ist aber wahnsinnig viel Schatten oder ich finde das ganz prima, wie das aussieht. Das muss ja erstmal anwachsen, das muss ein bisschen 1-2 Jahre sich entfalten können. Also da braucht man auch eine gewisse Geduld. Also da muss man auch.
Und das zeigt die Forschung, oder? Dass langfristig die Akzeptanz eigentlich immer kommt.
Ja, sehen Sie ja auch in vielen Städten, dass am Anfang alle sehr skeptisch sind und nach 2 Jahren wollen die Nachbarbezirke, dass die sagen, das wollen wir aber auch.
Es braucht einen langen Atem und viel Kommunikation und gute Kommunikation, damit möglichst alle Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mittragen. Uta Bauer vom Deutschen Institut für Urbanistik war das. Welche Gegenden der Stadt, welche Bevölkerungsgruppen profitieren eigentlich von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen? Also Begrünungen, neuen Radwegen, mehr Platz für Fußgänger, Gastronomie. Das hat sich die Soziologin Sarah George vom Wissenschaftszentrum Berlin angeschaut, zusammen mit ihren Kolleginnen. Die Studie ist ganz frisch.
Also wir haben zum einen administrative Daten der Bevölkerungsverteilung in Berlin. Wir haben die Mietpreisdaten, also wie teuer wirklich die Mietpreise auf einem ganz kleinräumigen Feld, wie hoch ist das Einkommen, wie sind die Bildungsabschlüsse dieser Menschen, die dort wohnen. Und dann haben wir eben sehr aufwendig gesammelt, welche Maßnahmen umgesetzt werden in Berlin. Und dann haben wir das eben verglichen, wo finden diese Maßnahmen besonders häufig statt, also wirklich in welchen Nachbarschaften und wie ist die soziale Zusammensetzung in diesen Feldern.
Und das Team hat Muster in Berlin erkannt, räumliche Muster, aber auch in der sozialen Zusammensetzung der Stadtviertel.
Also auf jeden Fall finden diese Maßnahmen auch häufiger im Zentrum statt. Also ganz klar, weil da ja auch mehr Autoverkehr ist, müssen da auch mehr Poller hin. Aber auch unabhängig davon, ob diese Nachbarschaften näher am Zentrum dran sind, finden diese Maßnahmen häufiger in Nachbarschaften statt, die reicher sind, sage ich jetzt einfach mal. In denen Menschen mit höheren Einkommen wohnen, Menschen mit höherer Bildung wohnen und wo auch die Mietpreise dementsprechend im Durchschnitt höher sind.
Heißt auch, da gibt es durchaus potenziell sozialen Sprengstoff. Aus 2 Gründen, so Sarah George.
Also der eine Punkt ist, dass wenn diese Maßnahmen eher Nachbarschaften umgesetzt werden, wo zum Beispiel Menschen mit höherem Einkommen wohnen, dann profitieren natürlich die auch von den Vorteilen. Bessere Luftqualität, weniger Verkehrslärm. Und der zweite Punkt ist, dass wir haben in einer anderen Studie herausgefunden, dass es eben vor allem Menschen mit einer höheren Bildung sind, die sich halt nachhaltig fortbewegen im Alltag, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und diese Menschen haben allerdings einen Vorteil, und das gilt für alle deutschen Großstädte, dass diese Menschen mit höherer Bildung eben nicht nur häufiger in diesen Großstädten überhaupt leben in Deutschland, sondern in diesen Großstädten auch sehr zentral, also in der Nähe des Stadtzentrums. Und dadurch haben diese Menschen auch kürzere Wege im Alltag und können sich eher zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen, ohne dabei aber, und das ist der wichtige Punkt, keine höheren Zeitkosten haben wie andere Bevölkerungsgruppen, die eben deutlich längere Wege im Alltag haben. Und wenn die dann das Auto nicht mehr benutzen können, kostet es eben Zeit.
Daraus könne man aber gerade nicht schließen, dass weniger gebildete Menschen die Mobilitätswende ablehnen.
Also es ist nicht so, dass Menschen mit geringerem Einkommen per se weniger umweltbewusst sind, sondern sich das eben nicht leisten können, sowohl finanziell als auch, wie ich gesagt habe, zeitlich, weil es einfach mehr Zeit kostet, sich nachhaltig fortzubewegen. Das heißt, wir müssen es eben für alle leistbar machen und die Veränderung vor allem sozial ausgleichen. Und ausgleichen heißt natürlich durch Mietschutz, faire Parkregelungen. Und ich denke vor allem auch, was auch dieses Projekt im Grevekiez gezeigt hat, dass Menschen ernst gemeint in die Entscheidungen eingebunden werden müssen. Also nicht nur irgendwo ein Plakat aufzuhängen, sondern echte Beteiligungsformate von Städten durch zum Beispiel Stadtteilbüros und so weiter durchzuführen, um die Menschen mitzunehmen, die da wirklich tatsächlich auch wohnen.
Sarah George sagt, beim Umbau der Städte müssen möglichst alle mitgenommen werden. Sie forscht am Wissenschaftszentrum Berlin. Jetzt schauen wir in ein Nachbarland, in die Niederlande. Die gelten ja so ein Stück weit als Vorbild bei der Verkehrswende. Und dort hat man erfolgreich verkehrsberuhigte Zonen geschaffen, in Rotterdam zum Beispiel. Robert Fischmann hat sich dort angeschaut, warum es da klappt. Rotterdam arbeitet mit sogenannten Probeläufen.
Auch in Rotterdam protestieren die Einzelhändler, wenn Parkplätze vor ihren Läden wegfallen sollen. Deshalb geht die Stadt hier schrittweise vor. Stadtplaner Emil Ahrens setzt auf Testphasen für mehr Akzeptanz.
Testing it is a smart way to do.
Es erstmal zu testen macht total Sinn. Wir machen es mit Fahrradabstellmodulen in Größe und Form eines Autoparkplatzes. De facto schafft ein Autoparkplatz Platz für 10 Fahrräder. Und dann haben wir geschaut, was passiert, wenn die Autoparkplätze probeweise weg sind.
Für Ahrens ist es wichtig, die betroffenen Betriebe vorab ausführlich zu informieren und Schritt für Schritt vorzugehen.
Wir sind so in 3-4 Straßen vorgegangen. Wir haben Fahrradmodule installiert, aber auch mit grün bepflanzte Module, zusammen mit den Geschäftsleuten. Wir haben den Händlern versprochen, wenn ihr Umsatz wegbricht, sie pleite gehen, wird alles wieder demontiert und wir versuchen etwas anderes.
Parklets heißen diese Holz- und Metallpaletten. Darauf sind Fahrradständer, Sitzbänke oder bepflanzte Blumenbeete montiert. Oft sind sie bunt gestaltet. Auch kleinere Bäumchen finden darauf Platz. Jedes Parklet hat genau die Größe eines Parkplatzes. Das Ergebnis dieser Versuche in verschiedenen Rotterdamer Stadtteilen hat auch Emil Ahrens überrascht.
They ask for more removal of parking spaces.
Sie haben nach mehr Modulen gefragt, nach noch weniger Parkplätzen, nach dauerhaften Lösungen. Sie haben gesehen, dass die Maßnahmen der Straße helfen. Auch der Radverkehr besser lief. Sie wollten sogar mehr Module für mehr Grün in der Straße.
Rotterdam setzt also auf probeweise Verkehrsberuhigung und hat ein Ohr für Geschäftsleute, aber auch Anwohnende. Und ich habe Uta Bauer gefragt, ob wir in Deutschland vielleicht von Rotterdam lernen können. Müssten wir mehr Probeläufe machen?
Ja, also viele Probeläufe haben halt tatsächlich gezeigt, dass es weniger schlimm ist, als vorher befürchtet wurde. Es gibt aber auch Probeläufe, wo man merkt, es funktioniert nicht. Beispiel Berlin-Friedrichstraße, wo ja teilweise die Gegenargumente sehr, sehr stark waren, dass man das Projekt kaum dauerhaft halten konnte. Probeläufe sind wichtig, aber man muss an irgendeinem Punkt auch sagen, wir haben aus Probeläufen gelernt und wir machen Umgestaltungsmaßnahmen auch ohne Probeläufe, weil sie eben unheimlich viel Ressourcen binden.
Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, entscheidend ist so ein bisschen auch die Qualität der Umgestaltung. Da sind wir in Deutschland manchmal nicht so gut. So im Sinne, wenn man jetzt 3 Metallpöller aufstellt, ist das vielleicht noch nicht das überzeugende Argument. Also wie wichtig ist die Qualität der Umgestaltung?
Ich glaube, dass sie sehr wichtig ist. Ein gängiges Gegenargument ist auch, ja, im Prinzip finden wir es ganz gut, aber es sieht so billig aus. Und manchmal, muss ich sagen, haben die Anwohnenden oder auch die Einzelhändler dann durchaus recht. Also man sollte als Verwaltung sich schon auch einen Plan machen, sich vielleicht ein Gestaltungsdesign zu überlegen, was man dann in der ganzen Stadt oder an mehreren Stellen ausrollt, sodass man einen Wiedererkennungswert hat. Es muss nicht immer teuer sein. Man kann auch mit Farbe und mit gut gemachten Sachen eine Menge erreichen, aber es muss in irgendeiner Weise eine Gestaltqualität haben, da bin ich von überzeugt, weil sonst die Akzeptanz fehlt.
Welche Städte haben das denn vorbildlich gelöst, wo sie sagen, das ist schön? Vielleicht auch außerhalb von Deutschland. Gibt es da auch Positivbeispiele?
Das beste Beispiel ist eigentlich für mich immer noch Barcelona, die mit der Umgestaltung sogenannter Superblocks ganze Stadtviertel inzwischen an vielen Stellen umgestaltet haben. Die haben sich diese Designsprache überlegt. Da waren auch Architekten, Landschaftsplaner, Verkehrsplaner beteiligt. Also das war ein interdisziplinäres Team. Es ist optisch und auch funktional unheimlich gut gelungen, wo man auch merkt, die Leute nehmen das an. Die sitzen den ganzen Tag auf der Straße. Vor Schulen finden Kindergeburtstage statt. Ja, spielen auf der Straße. Es sind Bilder, die wir vergessen haben, dass es sie überhaupt gibt.
Barcelona kann in puncto Verkehrsberuhigung Vorbild sein. Das war Uta Bauer, Mobilitätsforscherin am DIFU Berlin. Und das waren die Systemfragen für diesmal. Redaktion Katrin Kühn und am Mikro verabschiedet sich Till Opitz. Feedback gerne an systemfragen@deutschlandfunk.de. Produziert haben wir diese Systemfragen-Folge am 17. Juli, 25 mittags. Und mehr Folgen jederzeit, übrigens werbefrei, in der Deutschlandfunk-App.